Stellen wir uns einen strengen Tag vor. Am Morgen schellt der Wecker. Nein, das iPhone. Und dann geht's los, oder? Wir müssen Morgentoilette, Morgenessen. Oh ja, wir müssen noch beten, einen Vers lesen. Und dann schnell, oder? An die Arbeit oder in die Schule. Dann der Stress, dieses, jenes, andere Sitzung. Und dann kommt man nachher heim und denkt, so, jetzt habe ich meine Ruhe. Dann heisst du, Papi, dieses, jenes. Und irgendwann, zu Abend, um 10 Uhr, denkt man, ah, jetzt wäre es so schön, einfach Ruhe haben können. Anzusitzen, anzuliegen. Wer kennt das nicht? Alle. Gut, dann bin ich, haben wir einen guten Grund. Also, wir haben einen Moment von der Anstrengung und einen Moment, wo wir es wirklich nach Ruhe sehnet. Ich möchte euch heute Morgen nur mitnehmen in eine Zeitreise. Wir gehen jetzt ganz weit zurück. Also nach biblischer Zeitzählung 4.500 Jahre vor Christus. Und wir lesen dort, was heute Morgen schon erwähnt worden ist. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag, erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott hat durch sein Wort und seine Macht dieses Universum erschaffen. Wir lesen dort von diesen sechs Schöpfungstagen und am siebten Tag ruhte er. Können wir fragen, ja, brauchte er denn Ruhe? Er ist ja Gott. Und doch hat er diesen Tag genommen und hat ihn geheiligt. Geheiligt heißt abgesondert, speziell für sich gegeben. Er hat ihn auch gesegnet. Wir haben vielfach über Segen auch gesprochen. Segen heißt, seine Güte zugewendet. An diesem Tag ruhte er und ruhte wahrscheinlich auch Adam und Eva. Auch sie ruhten an diesem Tag und freuten sich an dieser Ruhe. Vielleicht noch zum Erwähnen, der siebte Tag, das ist gar nicht der Sonntag, das ist nämlich der Samstag. Oder? Der erste Tag ist der Sonntag. Wir kommen dann noch auf diese Tageszählung zu sprechen. Was wir aber sehen während der ganzen Geschichte dann, Gott beruft ja dann Abraham später und so weiter, aber wir lesen nie etwas von einem Sabbat. Also im ersten Buch Mose lesen wir nichts von einem Sabbat. Wir lesen auch nichts, das Gott angeordnet hat. Ihr müsst jetzt am siebten Tag ruhen. Wahrscheinlich war dieser Tag doch Gott geweiht. Es ist aber nichts erwähnt. Wir gehen dann weiter in diese Zeitreise. Wir sind jetzt circa 1500 Jahre vor Christus, zur Zeit von Mose. Im 2. Mose Kapitel 16 wird das Volk Israel auf den Sabbat vorbereitet, auf diesen speziellen Tag. Und zwar lesen wir hier im Vers 23, Gott hat hier gesagt, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Herrn. Dieses Wort Shabbat im Hebräischen bedeutet Ruhe. Und dieses Wort kommt hier das erste Mal vor in der Bibel. Und dann werden sie angewiesen, sie sollen alles, was sie zu tun haben, noch am Tag vorher machen, das heißt also am Freitag, damit sie dann am Samstag, eben am Sabbat, ruhen können. Sie sollen auch das Manna, das Himmelsbrot, das ihnen gegeben worden ist in der Wüste, sollen sie dann nicht einsammeln. Es gäbe dann kein Manna. Das sollen sie alles vorher einsammeln. Und dann lesen wir in interessanter Weise, etliche vom Volk gingen hinaus. Sie waren gar nicht gewohnt, am Samstag nicht etwas zu tun. Gott musste sie wie vorbereiten dazu, zu einem wirklich Tag der Ruhe. Und dann kommen wir zu den 10 Geboten. Jonas hat uns ja das 4. Gebot vorgelesen. Und Gott bezieht sich hier auf die Schöpfung, auf das, was wir gelesen haben. Er nimmt hier Bezug auf das. Was mir aber ganz wichtig scheint in diesem Zusammenhang ist auch, dass später uns gesagt wird, dass Gott genau diesen Sabbat als Zeichen gegeben hat für den Bund. Nämlich in Vers 13 im Kapitel 31 vom 2. Mose lesen wir dann: Rede du zu den Kindern Israel und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Ja, warum ein Zeichen? Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel am Sinai. Und was ist ein Bund? Wir kennen ja zum Beispiel den Ehebund. Ein Bund ist eine geordnete Beziehung zwischen Menschen. Wenn wir einen Bund abschließen, dann haben wir zwei Parteien. Das können zwei Einzelpersonen sein oder eben in diesem Fall Gott und das Volk. Und diese Beziehung ist eine geordnete Beziehung mit ihren Regeln, aber auch mit dem Versprechen. Gott hat etwas versprochen und das Volk hat auch versprochen. Nun ist bei diesem Bund ein bisschen Ungleichgewicht. Wir Menschen versprechen viel. Und ist es mit dem Halten? Nicht immer. Deshalb verspreche ich wenig. Dann muss ich auch nicht allzu viel nicht einhalten. Also wichtig, dieser Bund, diese Beziehung, da sind Versprechen drin, da sind Segnungen drin. Und Gott hat immer ein Zeichen gegeben für einen solchen Bund. Wir kennen den Bund mit Noah. Welches Zeichen ist da gegeben worden? Der Regenbogen, oder? Oder der Bund mit Abraham. Was war das für ein Zeichen? Ja, das war der Hinweis darauf, aber die Beschneidung. Die Beschneidung war das Zeichen. Und so ist eben das Zeichen für den Bund mit Israel der Sabbat. Der Sabbat war gegeben. Und es gab auch einige Regelungen, einige Hinweise, wie sie diesen Sabbat dann eben halten sollten. Wir machen nun einen Zeitsprung. Also wir gehen wieder in der Zeitreise 1500 Jahre weiter zur Zeit Jesu. Was wurde aus dem Sabbat gemacht? Wir haben gesehen, der Sabbat ist gegeben worden, um Ruhe zu haben. Als Jesus gekommen ist, gab es sehr viele Auseinandersetzungen. Und wir lesen zum Beispiel hier im Johannes 5. Und Jesus spricht zu diesem 38 Jahre lang kranken, da niederliegenden Mann im Teich Bethesda: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich ging er dann. Und dann sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu nehmen. Die hatten sich völlig empört. Die waren hatten gar nicht überlegt, hey, der war ja krank und der ist gesund geworden. Wie ist denn das möglich? Welche Kraft war da am Wirken? Die hatten irgendwie die Verhältnisse verloren. Es ging ja gar nicht um, dass der jetzt die Liegematte nicht trug. Sondern er konnte doch Freude haben, dass er geheilt worden ist. Oder ein anderes Beispiel, sie gingen am Sabbat durch die Kornfelder. Und die Jünger nahmen ein paar Ähren, zerrieben die und aßen diese Ähren. Und dann Was lesen wir? Aber die Pharisäer, als sie das sahen, sprachen sie, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Wieder so eine Regel. Oder die Begebenheit, als er in der Synagoge war und jemanden heilte. Und dann heißt es, der Synagogenvorsteher war empört. Er ergriff das Wort und sagte, seht 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen. Also das war die Einstellung. In einem gewissen Sinn, denke ich, hat sich dieser Sabbat wie verselbstständigt. Und dieser Sabbat, der als Gabe, als Geschenk gegeben worden ist, dem Volk, dass sie eben einen Tag hatten, an dem sie ruhen konnten, an dem sie sich ausrichten konnten auf Gott. An diesem Tag wurden viele Gebote mitgegeben. Eine Bürde, eine Last. In einem gewissen Sinne, kann man sagen, wurde der Sabbat wie vergöttert. Er entwickelte sich zu einem Götzen. Unabhängig von dem, was Gott eigentlich wollte. Und das zeigt sich eben genau im Verhältnis zu Jesus. Weil sie jetzt eine Strategie suchten, um irgendwo einen Anlass zu finden, um Jesus anzuklagen. Wenn wir Jesus schauen, er ist ja moralisch rein. Sie konnten ihm ja nichts nachweisen. Er hat weder gestohlen noch gelogen noch sonst irgendetwas. Sie hatten keine Handhabe. Aber mit dem Sabbat, da konnten sie etwas konstruieren. Das gab ihnen die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Das erinnert mich auch ein bisschen an Daniel. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Daniel und die Löwengrube. Sie suchten irgendwie, ihn anzuklagen. Und dann haben sie irgendein Gesetz erfunden, damit sie ihn anklagen konnten. Und genau so ist es hier. Es gab nun eine Angriffsstrategie. Wir lesen nämlich in Matthäus 12. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Der war auch wieder in der Synagoge. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen? Also sie kamen jetzt ganz heuchlerisch und dann wird hinzugefügt, damit sie ihn verklagen könnten. Also stellen wir uns vor, sind zu ihm gegangen und versuchten ihn über den Sabbat anzuklagen, den Herrn Jesus, der ja nur Gutes tat. Und das ging so weit im Johannes 9, dass sogar die Verurteilung kam. Diese ganze Begebenheit hier, dass er auch wieder jemand geheilt hatte am Sabbat, am Schluss heißt es im Vers 16, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott. Und warum? Weil er den Sabbat nicht hält. Das war ihre Schlussfolgerung. Jesus ist nicht von Gott, er hält den Sabbat nicht. Muss man sich mal vorstellen. Dabei wollte Jesus ja den wahren Grund von Sabbat aufzeigen. Er wollte ihnen ja klar machen, was der Sabbat eigentlich eben ist. Eben Heil. Deshalb hat er genau am Sabbat immer wieder auch geheilt. Weil er wollte, dass Menschen am Sabbat zur Ruhe kommen, zur Beziehung zu Gott wieder regeln und so wieder heil werden. Und so hat er sie dann auch klar unterwiesen in Markus Kapitel 2. Der Sabbat wurde nicht um sich selbst willen gemacht. Und er sagt hier klar, der Sabbat wurde wegen des Menschen willen geschaffen. Nicht der Mensch um des Sabbats willen. Sehen wir den Unterschied? Gott hat den Mensch erschaffen, nicht damit er irgendwie den Sabbat mit vielen Regeln einhalten muss, sondern dass er sich freuen kann darin. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Wenn wir schauen im Talmud, das ist diese Schrift, bei der alle die vielen Geboten zusammengestellt worden sind von den Juden. Hat jemand eine Ahnung, wie viele Regeln und Geboten es gibt für den Sabbat? Ungefähr, was denkt ihr? 10 Regeln, 20 Regeln, 100 Regeln, 1500 Regeln. Oh ja, das ist eben das Problem da. 1500 Regeln. Stellt euch einmal vor. Wer kann denn schon 1500 Regeln auswendig lernen, um zu wissen, was darf ich jetzt genau, was darf ich nicht? Natürlich, die sind alle, ich sage jetzt mal so, mit guter Absicht entstanden. Das versteht mich nicht falsch. Die sind mit guter Absicht entstanden, damit man das Gebot genau richtig einhält. Aber genau durch das ist es so passiert, dass schlussendlich die Regeln und das Sabbatgebot sich verselbstständigt hat zu einem eigenen Götzen. Und nicht mehr das Zentrum da ist, warum es eigentlich gegeben worden ist, was Gott wollte. Und so hat der Jesus das klar gemacht. Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Und dann in der ganzen Auseinandersetzung schlussendlich macht er auch noch klar, wer er eigentlich ist. Es ist ja ganz interessant, dass er sagt, im Anschluss daran, der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, oder? Herr, im Griechischen Kyrios ist ja das Adonai. Wir haben vorhin das Lied gesungen. Adonai ist eine Bezeichnung für Herr, für Gott im Alten Testament. Und im Neuen Testament wird der Herr Jesus als Herr angesprochen. Als Gott, der Herr. Und er identifiziert sich hier ganz klar mit Jahwe. Im Alten Testament. Er versucht das ins richtige Licht zu rücken. Wir gehen nun einen Schritt weiter in unserer Zeitreise. Der Jesus hat ja sein Leben hingegeben. Er hat sich für uns geopfert. Und in diesem Opfer hat er das Gesetz erfüllt. Das ganze Gesetz, das gegeben worden ist am Sinai, werden wir dann auch von Paulus speziell auch belehrt, ist alles gegeben worden, um die Erfüllung zu haben in Jesus. Denn Christus, heißt es hier im Römerbrief, ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Im Galaterbrief erklärt dann der Paulus auch, was die Funktion, die Bedeutung, der Zweck vom Gesetz ist. Er sagt, der Gesetz ist wie ein Lehrmeister, wie ein Pädagoge, oder? Ist ja eigentlich der Begriff dort, ein Lehrmeister, auf Christus hin. Wenn wir alle die Gesetze anschauen, und wenn wir uns anschauen, unser Leben, was müssen wir sagen? Also wenn jemand da ist, der alle Gesetze Gottes einhalten kann, soll er bitte sich mal erheben. Okay, niemand da, dann bin ich froh. Kann ich nämlich auch nicht, oder? Ich kann doch nicht alle Gesetze Gottes. Und wenn Jesus ja die Gesetze dann noch ausgeführt hat und gesagt hat, wenn du schon in Gedanken jemanden grollst, oder? Hast du das Gesetz schon gebrochen? Also da muss ich sagen, naja. Also das heißt, das Gesetz zeigt so wunderbar auf, ich, du, jeder hier, wir brauchen Erlösung. Wir kommen nie in eine gute Beziehung zu Gott, indem wir versuchen, die Gesetze zu halten. Also somit sind diese Gesetze gegeben worden, um uns vorzubereiten auf Jesus hin. Auf die Gnade Jesu hin. Und so ist auch der Sabbat schlussendlich eben gegeben worden als Vorbereitung. Und wir lesen dann im Kolosserbrief. So lasst euch von niemanden richten, heißt es hier, wegen Speise oder Trank. Wir denken an die vielen Gebote, die es gibt, kein Schweinefleisch essen, dies und das nicht essen und so weiter. Oder dann wegen bestimmter Feiertage. Wir denken an 3. Mose 23, oder Passafest, alle die 7 Feste, die dort sind, bis schlussendlich zum Laubhüttenfest. Oder Neumondfeste. Immer wieder beim Mondkalender, oder? War natürlich der Neumond etwas Spezielles. Oder eben Sabbate. Eben die regulären Sabbate. Wir kennen aber auch die Sabbatjahre, alle 7 Jahre. Oder das Jubeljahr, oder? Das war dann auch alle 50 Jahre. Und dann interessanterweise sagt uns Paulus, die doch nur Schatten sind von dem, das kommen soll. Ja, was ist denn das, was kommen soll? Christus. Christus, der das Wesen hat. Jesus Christus ist die Erfüllung von dem. Nun, wenn wir einen Schatten anschauen, wir sehen da so ein bisschen Schatten. Wenn wir den Schatten sehen, wir die Umrisse, oder? Wir sehen aber keine Details. Und so ist ein Schattenbild aus dem Alten Testament, gibt immer einen bestimmten Aspekt, immer einen bestimmten Bereich zeigt er uns. Nicht alles, nicht alle Details. Die Details seht ihr eigentlich dann in mir, oder, wenn ihr mich anschaut. Aber im Schatten dort sehen wir nur die Umrisse. Und das ist mit dem Sabbat auch. Wenn wir den Sabbat anschauen, dann sehen wir die Umrisse. Das ist Ruhe, ausgerichtet sein auf Gott. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir die gesamte Realität, das gesamte Wesen. Und das erinnert mich natürlich an diese Verse in Matthäus 10. Da hatte Jesus ja gesagt, kommt her zu mir, alle, ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also eines der wichtigsten Belehrungen aus dem Sabbat ist, dass wir Ruhe finden in Jesus. Ich möchte euch fragen heute Morgen, ist da jemand, der noch nicht Ruhe gefunden hat in Jesus? Ich rede nicht von der äußeren Ruhe, ich rede von der inneren Ruhe, von der Herzensruhe. Jesus möchte uns diese innere Ruhe geben. Das heißt, wenn wir ihn annehmen als unseren Herrn und Heiland, wenn wir unser Leben ihm ganz übergeben, völlig auf ihn vertrauen, an ihn glauben als unseren Herrn, als unseren Erlöser, dann werden wir erfüllt von dieser Ruhe, von einer inneren Ruhe. Wir wissen, äußerlich ist noch nicht alles ruhig. Das kommt noch. Und genau das ist der Aspekt, der den Hebräerbrief dann auch aufgreift. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Weil er zeigt genau hin, dass eben schlussendlich diese Sabbatruhe im Volk Israel noch nicht erfüllt worden war. Und er zeigt nach vorne, dass nämlich diese Ruhe noch kommen wird. Und ich möchte diesen Vers noch in Offenbarung 14 lesen, der eben genau in die Zukunft zeigt. Und er sagt, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagt, schreibe, glückselig sind die Verstorbenen, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Und ihre Werke aber folgen ihnen nach. Also es geht nicht nur um das Hier und Jetzt. Da dürfen wir die Ruhe Jesu in unseren Herzen haben. Das ist eine Belehrung. Die zweite Belehrung ist, dass wenn Gott zum Ziel kommt mit seiner Schöpfung, am Ende, dann wird die Ruhe da sein. Und wir dürfen dem entgegengehen. Wir dürfen uns freuen auf diese Ewigkeitsruhe. Nun ist natürlich die große Frage, ja, heute ist ja gar nicht Samstag, oder? Oder habe ich mich irgendwie verirrt? Nein, heute ist Sonntag. Der Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Und diese Tageszählung ist eine ganz interessante Angelegenheit. Die altbabylonische Leute, die hatten bereits eine 7-Tage-Woche. Und man nimmt an, oder, dass das eigentlich übergeben worden ist von Noah. Und die Babylonier, die hatten auch ihre Tage benannt nach Sonne, Mond und den damals bekannten Planeten. Jupiter, Merkur, Saturn, Venus. Entschuldigung, Jupiter, Merkur. Das ist eine falsch. Venus, Saturn. Und diese Begriffe, die sind übrigens heute noch auch in den Namen drin. Also zum Beispiel Saturn, oder? Saturday, Englisch, oder? Ist also dort immer noch drin. Oder eben Sonntag, oder? Von der Sonne. Der Sonntag. Oder Montag, oder vom Mond und so weiter. Und diese Namen wurden dann so übernommen. Mir geht es eigentlich eher darum, dass klar ist, heute haben wir den ersten Tag. Übrigens wurde diese Tageszählung irgendwann mal umgestellt. Es gibt sogar eine ISO-Norm, eine internationale Norm, die den Montag als ersten Tag festgelegt hat, 1976. Und das ändert aber nichts daran, oder, dass wenn wir die Bibel lesen und dort ist vom ersten Tag die Rede. Wir haben ja den letzten Sonntag, hatten wir ja Ostern gefeiert. Ostern der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist eben der Sonntag, der Auferstehungstag. Und deshalb sind wir hier. Das ist der Grund. Weil Jesus auferstanden ist. Und der Auferstehungstag ist eben der Sonntag. Am ersten Tag der Woche, da ist er auferstanden. Es ist aber auch interessant, dass an einem Sonntag Pfingsten war. Irgendwann, jetzt bald mal, kommt am Pfingsten, oder? Ist noch interessant, wenn man fragt, ja, was ist ein Pfingsten? Was ist die Bedeutung von Pfingsten? So gemeinhin, die wenigsten wissen noch, was überhaupt Pfingsten ist, was die Bedeutung ist. Da kam der Heilige Geist. Da wurde die Kirche, so wie wir sie heute kennen, gegründet. Und das ist das Gründungstag. Das ist also auch wieder Sonntag. War nicht am Samstag, war am Sonntag. Bei Johannes, als er auf der Insel in Patmos war, heißt es, ich war im Geist am Tag des Herrn. Und so weiter. Am Tag des Herrn. Das war ein Begriff, der hat sich dann eingebürgert bei den ersten Christen. Der Tag des Herrn war dann dieser Sonntag. Und es war auch bereits üblich bei den ersten Christen, dass sie eben an diesem Tag zusammenkamen. Wir lesen interessanterweise auch in Apostelgeschichte 20, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, das heißt Abendmahl, unterredeten sich Paulus mit ihnen. Da haben wir übrigens das Zeichen des neuen Bundes. Das ist eben auch ganz wichtig in diesen Überlegungen von Sabbat auf der einen Seite und jetzt Sonntag auf der anderen Seite. Wir sind ja im neuen Bund. Wir sind nicht mehr im alten Bund. Deshalb haben wir ja ein neues Testament. Das ist der neue Bund, oder? Und das Zeichen vom neuen Bund ist eben das Abendmahl. Aber das ist das Zeichen des neuen Bundes. Und so lesen wir, dass die zusammengekommen sind am ersten Wochentag. Ein Hinweis macht vielleicht Paulus auch noch, wenn er sagt, an jedem ersten Wochentag lege jeder beiseite. Wenn wir bei unserer Zeitreise noch ein bisschen weitergehen jetzt, nehme ich zwei Zeugnisse aus der ersten Zeit der Christen. Einer ist Christ und der andere nicht. Der Plinius, der ist kein Christ. Er schrieb an den Kaiser Trajan, ungefähr 112 nach Christus sind wir jetzt. Also wir kommen schon noch an, hier heute. Also 112 nach Christus schrieb der über die sogenannten Christen, die die Gewohnheit hätten, an einem festgesetzten Tag, und er bezieht sich dort eben auf den Sonntag, dass sie sich zweimal versammelten, nämlich eben am Morgen und am Abend. Sie mussten ja noch arbeiten, die meisten. Vor allem, wenn sie auch Sklaven waren, oder? Konnte ich sagen, hey, sorry, ich habe heute frei, oder? Heute ist Sonntag. Das interessierte die Herren da nicht. Also das heißt, am Morgen kamen sie zusammen, und da sagten, um Gott ein Loblied miteinander zu singen. Und am Abend kamen sie wieder zusammen, um ein einfaches und interessant unschuldiges Mahl zu halten. Er sagt jetzt unschuldiges Mahl, weil die Christen waren eben angeklagt worden, dass dieses Abendmahl, da nehmen sie Blut und irgendwie Fleisch, also das ist ganz etwas Komisches, oder? Da mit Menschenopfer und so. Hatten das natürlich ganz falsch verstanden, oder? Mit dem Abendmahl, mit dem Leib und dem Blut Christi. Ein weiterer, etwa 150 nach Christus, jetzt Justin der Märtyrer. Märtyrer eben ein Zeuge, oder Zeuge Christi, der gestorben war für das Zeugnis für Christus. Der hatte eine Bittschrift geschrieben an den Kaiser Antonius Pius und sagt da, dass am sogenannten Tag der Sonne, das ist klar, das war damals eben die Bezeichnung Sonntag, oder? Das kam eben, wie ich gesagt habe, von den Altbabylonier, die Römer haben das auch übernommen, die Griechen auch, nach dort war das dann der Sonntag, oder? Tag der Sonne. Haben wir eine allgemeine Versammlung aller in den Städten und auf dem Land wohnenden Christen, an dem man aus den Schriften der Apostel liest, betet und das Abendmahl mit Wein und Brot nimmt. Das hat er, diese Überlieferung haben wir. Also das heißt, die ersten Christen haben von Beginn weg immer den Sonntag geheiligt, indem sie zusammengekommen sind und Gott angebetet haben. Das Abendmahl auch genommen haben, wenn sie konnten, und sich miteinander auch gefreut hatten. Aber es war nicht unbedingt ein arbeitsfreier Tag. Das kam nämlich erst später. Übrigens, der Begriff Tag des Herrn wurde dann im Lateinischen ja übernommen, Dies Dominica, und diejenigen, die lateinische Sprachen oder romanische Sprachen kennen, wissen ja, zum Beispiel im Spanischen Domingo, oder? Ist, gehört das immer noch, der Tag des Herrn. Nur wir hier im deutschsprachigen Raum oder auch angelsächsischen Raum haben den Sonntag übernommen. Das wurde dann im Mittelalter auch noch ein bisschen beschönigt und man sagte, ja gut, also der Herr ist ja auch unsere Sonne. Die Sonne der Gerechtigkeit. Es gibt da auch eine Stelle entsprechend im Alten Testament. Erst Konstantin, der war ja, wir gehen jetzt wieder ein bisschen weiter, wieder 150 Jahre weiter, wir sind jetzt im Jahre 321 nach Christus. Und der Konstantin, der hatte dann ein Sonntagsgesetz erlassen und ausdrücklich sich auf die Kirche berufen und gesagt, am Sonntag muss alles ruhen. Keine Arbeit, kein Gericht vor allem. Aber die Bauern, die durften natürlich arbeiten. Er sagte, die Bauern sind ja abhängig vom Wetter, also die dürfen noch arbeiten. Später dann, wieder ein paar Jahre später, hat dann ein Konzil in Laodicea, hat das dann offiziell in der Kirche auch übernommen. Und dann im Mittelalter, die mittelalterliche Kirche hat dann Stück für Stück quasi Sabbatgebote übertragen auf den Sonntag. Und in diesem Sinne auch wieder eine gewisse Knechtschaft gemacht. Das war gar nie gedacht, oder? Der Sonntag ist nicht, um uns zu knechten. Du darfst nicht und darfst nicht, sondern dass wir eben genau Gesegnete sind im Herrn. Und so gehen wir nochmals einen Zeitsprung weiter. Wir sind jetzt in der Reformation, 1500 irgendetwas. Und die Reformatoren, die hatten ja wieder entdeckt, nur die Heilige Schrift, nicht Traditionen, was irgendwelche Päpste oder Kirchenväter mal gesagt hatten, die Heilige Schrift, nur der Glaube rettet. Nur Gnade ist es, nicht Werk. Sie waren wirklich wieder zurück zur Quelle. Und interessant ist, was eben Luther dazu auch dann geschrieben hat. Luther hat ja eine ganz spezielle Art. Also wer mal wirklich Zeit hat, sehr zu empfehlen, mal Luther zu lesen. Der hat einfach eine spezielle, hat auch eine spitze Feder, oder? Eine sehr spezielle Art. Und dann schreibt er hier in der Katechismus, das ist eine biblische Belehrung, dieses Gebot, und er bezieht sich auf das Sabbatgebot, geht nach dem groben Verstand uns Christen nichts an. Das war mal seine Überlegung, sagte, das ist ein Gebot, das ist für da was. Also der Sabbat ist nicht für uns als Gebot. Denn es ist ein ganz äußerliches Ding wie andere Satzungen des Alten Testaments. Weil aber von alters her der Sonntag dazu bestellt ist, soll man es dabei lassen. Aber das war so seine Überlegung. Dann hat er aber weiter dann ausgeführt, dass eben sie zusammenkommen sollen an diesem Tag, um eben gemeinsam Gottesdienst zu feiern und auf die Stimme Gottes zu hören. Das war dann seine Überlegung. Ich möchte daraus jetzt ein paar Prinzipien ableiten. Also auf der einen Seite ist mir wie wichtig, wir sind nicht unter dem Gesetz. Also wir müssen nicht den Sabbat halten. Sonst müssten wir ja am Samstag nichts mehr tun. Wir sind unter der Gnade. Wir sind Erlöste in Jesus Christus und Jesus Christus hat alles erfüllt. Das ganze Gesetz. Aber dieses Gebot und alles, was im Alten Testament ist, ist eine Belehrung für uns. Eine geistliche Belehrung, geistliche Unterweisung. Und so dürfen wir ein paar Sachen mitnehmen. Die Freiheit, die haben wir. Römer 14 sagt uns ja, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seine Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, achtet darauf für den Herrn. Also wir sollen einander nicht richten in dieser Sache. Das ist ganz wichtig. Wir sind in der Freiheit. Wir dürfen aber wirklich Beschenkte Gottes sein. Wenn wir jetzt das Vorrecht haben, dass wir am Sonntag nicht arbeiten müssen und einige, eben, ich denke, in der Pflege oder im Verkehr oder wo immer auch, wo sie arbeiten, die haben ja unregelmäßige Arbeitszeiten. Die müssen am Sonntag arbeiten. Die müssen kein schlechtes Gewissen haben wegen dem. Wir sind ja nicht unter diesem Gesetz. Aber wenn wir die Freiheit haben, wenn wir das Privileg haben, dass wir nicht arbeiten müssen am Sonntag, dann dürfen wir das als Geschenk annehmen, Gottes. Es ist ein Geschenk. Und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, dass wir hier zusammen sind. Deshalb sollten wir auch die Sonntagsgesetze beibehalten. Nicht auflösen, immer mehr. Dass am Sonntag auch noch eingekauft werden kann. Diese ganzen Auflösung dieser Gesetze ist schlussendlich eben ein Dienen dem Mammon, dem Geld. Es geht ja dort nur um mehr Business noch zu machen. Wir sollen also einstehen, dass man diese Gesetze so halten soll, bleiben soll. Nicht, weil wir gesetzlich sind, oder? Sondern weil es uns das Vorrecht gibt. Stellt euch mal vor, es gäbe den Sonntag jetzt nicht mehr, sondern die einen müssten dann arbeiten, die anderen hätten am Montag frei, der dritte am Dienstag. Wie kämen wir jetzt am Sonntag oder wie kämen wir alle miteinander zusammen? Oder? Das ist doch wunderbar, dass wir jetzt hier da sein dürfen. Dass jeder von uns im Normalfall eben frei hat. Und das ist ein Geschenk, das dürfen wir doch annehmen. Ein Tag aus 7 sollen wir dem Herrn weihen. Ich denke, das ist ein Grundprinzip, das wir aus diesem Sabbatgebot rausnehmen dürfen. Eben nicht als Knechtschaft, sondern als Geschenk. Wir sollen diesen Tag nehmen und sagen, Herr, es ist dein Tag, es ist der Tag des Herrn. Er gehört dir. Ich möchte mich ganz ausrichten auf dich. Ich möchte diesen Tag dir weihen, geben und auch zur Ruhe kommen. Die Ruhe ist etwas Wichtiges. Und man könnte jetzt wahrscheinlich viele Psychologen nennen und zitieren, die genau dieses Übel von der heutigen Zeit haben, diese Ruhelosigkeit. Rastlosigkeit. Wenn ich mir überlege, andauernd ist etwas dran. Entweder werden sie mit Musik zugedröhnt, oder man ist mit dem Internet unterwegs, oder man hat diese Aktivität und das Wochenende ist eine richtige Freizeitaktivitätsmaschinerie geworden. Einfach auch mal zur Ruhe kommen. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Und das als Geschenk annehmen. Rückblick halten auf die Woche. Was ist gelaufen? Danke sagen. Danksagung. Dem Herrn Danke sagen für alles, was in dieser Woche geschenkt worden ist. An Bewahrung und so weiter. Ich sage mir immer wieder neu, merke nämlich, mir ist auch so ein, ich habe manchmal auch Probleme, dass ich mehr beschäftigt bin und dann irgendwie auch nicht so zur Ruhe komme und auch unzufrieden bin, das ist nicht gemacht und das ist nicht gemacht. Und dann merke ich, wenn ich ganz bewusst sage, nein, jetzt möchte ich innehalten, mich ausrichten auf Gott und sagen, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du gegeben hast, für die Familie, für die Kinder und so weiter, für alles. Es gibt so viel zum Danken. Und ein dankbares Herz ist ein frohes Herz. Ein dankbares Herz ist ein Herz, das eben nicht griesgrämig ist, sondern wirklich froh wird. Das kann ich euch empfehlen. Dann auch bekennen ist etwas, das noch unbereinigt ist. Das ist ganz wichtig. Ich denke gerade auch Sonntagmorgen, bevor wir hierher kommen, sich wie nochmals prüfen, Herr, ist noch irgendetwas, was ich nicht bereinigt habe. Bekenne es ihm, er wartet darauf. Wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht. Vergibt uns alle Ungerechtigkeit. Und dann auf Gott zu hören. Ich denke, es gibt doch kein größeres Privileg, als auf Gott zu hören. Stellen wir uns mal vor. Ich mache immer gerne wieder mal diesen Vergleich, oder? Wenn, habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, oder? Wenn jetzt der amerikanische Präsident, haben wir nicht so viel zu tun, oder? Nehmen wir einen Bundesrat, oder? Der würde jetzt anrufen, oder? Und hätte dir etwas mitzuteilen. Ja, ich glaube, jeder würde sofort springen, oder? Und sagen, ja, bitte, ich bin ganz Ohr, oder? Also würde ich jetzt mal annehmen, oder? Aber Gott ist doch viel mehr als unser Bundesrat, oder? Gott steht über allem. Und Gott möchte zu dir reden. Bin ich bereit, zuzuhören? Und dann dürfen wir ihn anbeten. Es ist eine Zeit, bei der wir ihn anbeten dürfen. Gemeinsam oder auch du. Einfach eine Zeit, bei der wir sagen können, Herr, ich möchte dich anbeten. Ich möchte dich erheben, über alles erheben. Natürlich gibt es Sachen, wir haben es auch gesagt, das können wir nicht verstehen. Sachen, die passieren. Und das ist genau der Glaube. Und das Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen. Dass wir ihn ehren, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir wissen, er ist Gott. Er steht überall. Er steht über dem, was wir kleine Menschen verstehen können. Möge der Herr euch segnen.